Inside Wirtschaft, der Podcast mit Manuel Koch.
Zinswende und Zeitenwende sind heute unser Thema. Die Notenbank Fed, die hat am vergangenen Mittwoch den XL-Zinsschritt eingeläutet, und zwar nach unten. Das könnte Gold jetzt noch attraktiver machen. Und die Bundesregierung hat einen Rohstofffonds auf den Weg gebracht. Was das auch bedeuten könnte, besprechen wir jetzt beim Rohstofftalk hier von der Frankfurter Börse. Und bei mir ist Michael Blumenroth, Rohstoffanalyst von der Deutschen Bank. Herzlich willkommen.
Ja, ich freue mich, Herr Koch. Danke.
Sprechen wir mal über die Zeitenwende zuerst. Nach monatelangem Hin und Her hat sich die Regierung jetzt also auf einen Rohstofffonds geeinigt. Mit 1 Milliarde wird er ausgestattet. Was will die Bundesregierung damit dann genau fördern?
Ja, das wird eigentlich meiner Ansicht nach schon höchste Zeit gewesen. Wir haben das schon eigentlich vor einer Dekade, vor 15 Jahren, habe ich schon mal mit dem Minister eines anderen europäischen Staates darüber diskutiert gehabt. Und zwar ist es ja wirklich so, dass wir gerade in Deutschland rohstoffarmes Land sind. Wir haben zwar natürlich sehr viele gebildete Köpfe, die jetzt meinetwegen Ingenieur, Industrie oder Dienstleistungsbereich tätig sind, aber uns fehlen einfach die Rohstoffe, die andere Länder haben. Und da müssen wir halt dann auch schauen, dass wir die auch weiterhin bekommen. Gerade Thema Energiewende, das geht ja jetzt nicht ohne, dass wir bestimmte Metalle haben. Lithium ist ja auch ein großes Thema. Das will man sich auch gerade sichern, dass da dann auch so mit Serbien, sondern ja dann auch Verträge geschlossen werden. Also es ist ein großes Thema, und dass die Lieferketten weiter funktionieren werden, was Rohstoffe anbelangt. Und da waren andere Länder ja, muss man ganz ehrlicherweise sagen, schon viel, viel aktiver. Die Chinesen betreiben das ja schon seit 20 Jahren, dass sie sich gerade auch in Afrika sehr stark tummeln und dort schauen, dass da langfristige Verträge wegen Rohstoffen abgeschlossen werden. Wir haben das jetzt angefangen mit Erdgas zum Beispiel nach dem Beginn des Russland-Ukraine-Krieges. Wurde ja vom Wirtschaftsministerium auch Verträge mit einigen Ländern geschlossen über LNG, also verflüssigtes Erdgaslieferungen. Aber wichtig ist, wir wollen ja die Energiewende alle haben, die soll auch kommen in einer Form, in welchem Zeitraum auch immer. Und dazu brauchen wir immense Rohstoffe. Und diese Rohstoffe haben wir in Deutschland nicht. Wir haben sie teilweise. Lithium könnte man im Rheingraben ein bisschen fördern. Wir haben auch Erdgas in Niedersachsen, aber meistens fühlen wir uns doch wohler dabei, wenn wir die Rohstoffe rein importieren. Und da brauchen wir tatsächlich belastbare Lieferketten, dass wir davon ausgehen können, dass wir die Ziele, die postuliert werden von der Regierung, dann auch erreichen können. Und deswegen ist das absolut sinnvoll. Mich wundert eher, dass es so lange gedauert hat, aber das hängt, wie gesagt, haben wir mit den Diskussionen zusammen und mit dem Streit um die Ausgestaltung. Aber jetzt hoffe ich, dass dann auch losgeht. Und ich glaube, dass 1 Milliarde Euro vielleicht eher sogar ein bisschen wenig sind, um das Ganze dann auch ernsthaft zu betreiben.
Und der Kanzler hat zudem auch noch in Usbekistan angeklopft. Auch da geht es zum einen um Fachkräfte, aber auch wieder um Rohstoffe.
Ja, definitiv. Gerade die ehemaligen Russenrepubliken. Russland ist ja ein sehr rohstoffreiches Land. Russland kann immer noch einige Metalle exportieren, Palladium, Platin zum Beispiel. Da gibt es noch keine Sanktionen drauf. Andere Metalle sind sanktioniert worden, Aluminium beispielsweise oder natürlich ganz besonders Erdöl und Erdgas. Aber Russland, die ehemaligen russischen Republiken, ob es nun Usbekistan ist, Kasachstan, Turkmenistan und so weiter und so fort, die sind auch relativ rohstoffreiche Länder. Und Länder, die, sagen wir mal, jetzt eher vielleicht auch beginnen, westlichen Ländern oder Westeuropa zugeneigt zu werden. Und das ist natürlich dann auch es ist sehr sinnvoll, sich da mal umzutun, schauen, sich da Verträge schließen lassen, dass man auch gerade aus diesen Ländern Rohstoffe erhalten kann, die jetzt durch die Sanktionen gegenüber Russland wegfallen.
Kommen wir jetzt von der Zeiten zur Zinswende. Die US-Notenbank hat jetzt den XL-Zinsschritt eingeläutet. Hat das schon Auswirkungen an den Märkten gezeigt?
Ja, das hat es eigentlich schon im Vorfeld gemacht, weil der Goldpreis, hätte ich jetzt eigentlich mal gedacht, da machen wir mal so eine kleine Pause jetzt im Sommer. Die Händler liegen am Strand oder wandern in den Bergen, dass der Goldpreis da mal ein bisschen Ruhe findet. Aber wir haben ja mit kleinen Rücksetzern immer wieder den Preis steigen gesehen. Wir sind dann in Richtung 2500, dann jetzt schlussendlich Richtung 2600 oder haben die 2600 Dollar pro Unze sogar auch gehandelt in der vergangenen Woche. Und das bedeutet einfach, das war schon im Vorfeld einiges eingepreist worden. Wir hatten Ende August, hat sich der Fed-Gouverneur Jerome Powell schon in Jackson Hole, da war so ein Meeting oder Symposium von der Fed, dahingehend geäußert, dass die Zinswende kommt. Das war schon so ein kleiner Startschuss gewesen. Also es ist schon die Preise eingepreist gewesen, die Goldpreise. Jetzt ist aber natürlich so, kann es sein, dass einige Marktteilnehmer sich jetzt erstmal verabschieden, weil es ist Gewinnmitnahmen sind vielleicht angesagt. Die Märkte sind sehr long positioniert, muss ich vielleicht so als kleine Warnung sagen, was so die Termingeschäfte in den USA angeht, an den Terminbörsen. Da sind die spekulativ orientierten Investoren auf die Long-Position, also die Kaufposition auf einem 4-Jahres-Hoch. Da kann es immer mal zu Gewinnmitnahmen Mitnahmen kommen, also zu Rücksetzung des Preises. Aber im Großen und Ganzen ist, um Ihre Frage zu beantworten, schlussendlich ist es sehr positiv für den Goldpreis. Gold zahlt keine Zinsen, keine Dividenden. Jetzt sind die Zinsen stärker gesenkt worden, als die meisten Analysten das erwartet haben. Also ein schöner Jumbo-Zinsschritt oder XL gleich zum Anfang. Und das ist für den Goldpreis im Endeffekt mittelfristig betrachtet sehr, sehr vorteilhaft. Ist zum großen Teil schon eingepreist worden, aber ich denke, das dürfte den Preis jetzt über die nächsten Monate weitere Schübe geben.
Und Gold ist auch bei Zentralbanken beliebt. Die Türkei hat ordentlich gekauft im ersten Halbjahr 45 Tonnen Gold. Wahrscheinlich auch wegen der Inflation im Land. Aber was steckt da genau dahinter?
Ja, das ist Türkei so ein spannendes Thema, weil die hatten gerade im vergangenen Jahr, hatten sie im Frühjahr ihre Goldbestände fast komplett ratzefatz verkauft, um die türkische Lira etwas zu stützen vor den Präsidentschaftswahlen. Sind die Präsidentschaftswahlen vorbei. Jetzt hat Präsident Erdogan ja umgeschwenkt auf eine andere Wirtschaftspolitik. Gibt der Zentralbank jetzt Beinfreiheit, die hat jetzt auch die Leitzinsen auf 50% erhöht. Also ein ganz schön ordentlicher Schnaps aus der Pulle. Durfte sie früher nicht, da waren die Leitzinsen unter 10%. Und jetzt fängt die Türkei halt wieder an, die Bestände, die sie damals verkauft haben, wieder zurückzukaufen. Weil Notenbanken sind weiterhin große Fans von Gold, muss man sagen. Wenn man sich jetzt auf die letzten Monate und Quartale schaut, Notenbanken sind noch sehr stark auf der Käuferseite unterwegs. So ein bisschen... Was weggefallen ist jetzt 4 Monate lang China. Die Chinesen hatten 18 Monate am Stück. Die hatten früher niemals Goldreserven gehabt oder nur ganz geringfügig. Die hatten alles in US-Staatsanleihen angelegt. Jetzt hat China angefangen, für Gold zu kaufen. Und das auch nicht in kleinen Mengen, sondern dann schon richtig, in richtiger Größenordnung. Die Chinesen haben jetzt 4 Monate Pause gemacht. Ich vermute, die sind sehr preissensitiv oder sehr preissensitiv bekannt, dass sie warten, dass die Preise nochmal runterkommen. Sobald die Preise runterkämen, würden die Chinesen auch wieder Gold kaufen. Die Notenbank zumindest. Andere Notenbanken nutzen einfach Gold als Diversifikation. Man will ein bisschen weg aus den Dollar-Anlagen, gerade auch langlaufende Anleihen. Die Zinsen gehen nicht richtig runter, bedeutet keine Kursgewinne, haben Kursverluste gehabt durch den Zinsanstieg. Und deswegen denke ich, Gold bleibt bei Notenbanken Thema.
Jetzt ist natürlich für Anleger die Frage, auf diesem hohen Rekordlevel lohnt sich da ein Einstieg bei Gold überhaupt noch? Und wenn ja, dann physisch oder eher als ETF-ETC?
Ja, es ist immer psychologisch schwierig, aber das erzähle ich jetzt auch schon irgendwie seit Monaten hier. Das ist immer schwierig, wenn ich jetzt gerade einen Höchststand habe, ist ja auch bei Aktien genauso, dass wegen des 20% hoch, denke ich, da muss so eine Korrektur kommen, für einen Anleger dann jetzt noch reinzugehen. Aber ich denke, wie gesagt, mittelfristig stehen die Aussichten gut. Wir haben die Zinswende jetzt verzogen in den USA, in Großbritannien ist durch, in EZB wird auch weiter die Zinsen senken, alle anderen großen G10-Notenbanken außer Japan. Die werden auch dann in den Zinssenkungszyklus reingehen. Bedeutet, die Konkurrenz von hohen Zinsen für den Goldpreis wird sinken. Und deswegen spricht einiges auch für mittelfristig weiter ansteigende Goldpreise. Und der Anleger, die jetzt mittelfristig orientiert sind, die jetzt nicht sagen wollen, ich bin in Position auf Wochenbasis oder sowas, die können durchaus, sollten durchaus darüber nachdenken, vielleicht mit vollem Betrag, sondern mit kleineren, erstmal ein Viertel oder die Hälfte rein. Und wenn, dann würde ich immer empfehlen, ETCs wie zum Beispiel gezielter Gold, weil einfach dort das Handel viel einfacher ist. Man kann jeden Größenordnung von 1 Gramm aufwärts handeln, so viel man möchte. Man hat hier in der Börse sehr enge Geldbriefspannen, das hat man bei physischem Handel nicht. Und man muss auch das Gold nicht lagern zu Hause, nicht in Safe tun, nicht unter das Kopfkissen und im Garten vergraben, sondern man hat es irgendwo in einem Tresor liegen und der Anbieter des ETCs wacht darüber.
Auf welche Rohstoffe schauen Sie momentan vielleicht sonst noch so?
Ja, momentan ist es eigentlich spannend, so die anderen Metalle. Silber fällt mir jetzt gerade so spontan ein. Silber hat sogar noch ein bisschen mehr zugelegt als der Goldpreis. Geht, wenn Goldpreis runtergeht, geht Silber ein bisschen mehr runter. Jetzt ist Goldpreis wieder gestiegen. Silberpreis ist noch mehr gestiegen. Also mehr als 25% im Plus seit Jahresbeginn. Das ist ja auch schon schafft kaum Aktienindex. Problematisch ist momentan eher für andere Metalle, für Industriemetalle, weil aus China doch immer wieder schlechte Daten kommen. Da kamen gerade jetzt an dem vergangenen Wochenende kamen da Daten raus, die jetzt darauf hindeuten, dass in China die Wirtschaft einfach nicht richtig in Schwung rankommt, gerade die Industrieproduktion. Und das drückt auf die Notierung von anderen Metallen. Also Kupfer hält sich noch einigermaßen gut. Eisenerz hat dann gleich einen Tag später 4-5% verloren, weil Eisenerz wird zur Stahlherstellung gebraucht und in China liegt das Immobiliengeschäft da nieder. Also da kriegen die Metalle momentan ein bisschen Gegenwind, weil einfach die Konjunktur nicht anzieht. Und vielleicht zum Schluss auch die Ölpreise, das ist ein ähnliches Thema. Eigentlich müsste Öl viel höher sein, weil es wird weiter verknappt von den OPEC-Plus-Ländern. In Libyen gibt es Streitigkeiten, wer überhaupt Öl an wen exportieren darf. Da fällt ein Teil der Produktion weg, aber das Thema China wiegt dann tatsächlich noch schwerer. Also die Nachfrage, die fehlt, die drückt auch die Ölpreise.
Sagt Michael Blumenroth, Rohstoffanalyst bei der Deutschen Bank. Vielen Dank, dass Sie heute wieder hier an der Frankfurter Börse waren.
Sehr gerne.
Und danke Ihnen und euch, liebe Zuschauer, fürs Interesse. Alles Gute und bis zum nächsten Mal.
Und wenn euch diese Sendung gefallen hat, dann abonniert gerne den Podcast von Inside Wirtschaft und gebt uns ein Like.